Ja, das Thema, ich glaube, das hat dich, bewegt dich ja auch schon seit einer Weile, auch als du Mitglied in der Monopolkommission warst, also wie der Entsorgungsmarkt sich entwickelt. Das heutige Thema Recycling, Handelskonzerne, Müll und Monopole, der Aufhänger, die Absicht von Remondis, der größte Müllkonzern in Deutschland, der das größte duale System, DSD kaufen will. Ja, und natürlich dann auf der Mittelstandsseite eine helle Aufregung erzeugte. Der BVSE hat ja schon eine Presseerklärung rausgegeben. Der BVSE repräsentiert die mittelständischen Entsorgungsfirmen, vor allen Dingen die Recyclingbetriebe. Wie beurteilst du denn generell die Lage auf diesem Entsorgungsmarkt?
Also generell haben wir da in der Tat eine kritische Entwicklung auf dem Entsorgungsmarkt. Das hast du völlig richtig gesagt. Ich habe mir auch das Interview jetzt nochmal angeguckt, was du, ich weiß gar nicht mehr, was war, letzte Woche oder geführt hast mit dem BVSE. Die Einschätzung teile ich, dass Bundeskartellamt anscheinend auch erkannt hat, dass da irgendwo wohl oder den Verdacht hegt, dass es da Wettbewerbsprobleme gibt, aber momentan haben sie vielleicht andere Sorgen, oder zumindest habe ich jetzt nichts weiter gehört, was da jetzt weiter passiert ist in dem Bereich. Also man kann sozusagen mal glaube ich, zusammenfassend sagen, also ich glaube, die Sorge um den Wettbewerb in der Abfallwirtschaft, der ist durchaus bei, wie sie sich mit Wettbewerb und Abfallwirtschaft befassen, verbreitet.
Das Problem, was man auch der Hauptgeschäftsführer da vom BVSE angesprochen hat, ist ja auch diese schleichende Monopolisierung oder Oligopolisierung. Er sagte ja ganz klar, wenn man sich beispielsweise den Entsorgungsmarkt für Verpackungen anschaut und beispielsweise das Beschreiben von Remondis, bei Alba wird das wahrscheinlich genau ähnlich aussehen, die kaufen sich immer mehr in der vertikalen die
Ja.
Unternehmen auf, die kleinen Unternehmen, die, sag mal, wenig Marktanteil haben, also Sammlung, Sortierung, da sind sie schon sehr, sehr fett. Recycling kommt noch hinzu, da gibt es noch sehr, sehr viele Nischenanbieter und Stück für Stück, also es vergeht kaum eine Woche, dass nicht irgendeine Meldung über Evite kommt, ne, Remondis kauft wieder das, oder wie eben der Hauptgeschäftsführer sagte, irgendwie jede Woche meldet er ein Mitglied dann ab, weil das also nicht mehr dann zu dem Verantwortungsbereich vom BVSE zählt. Und er sagte, eigentlich passiert das so ein bisschen unter dem Schirm des Wettbewerbsrechts, und das Kartellamt interessiert sich nicht so ganz dafür.
Also eigentlich ist es ja so, wenn eine Übernahme stattfindet, die anmeldepflichtig ist, dann kann das, dann ist es nicht im Ermessen des Kartellamts, das sich damit zu befassen oder nicht, tatsächlich. Dafür ist es natürlich notwendig, dass das hinreichend groß ist. Also die beiden Unternehmen zusammen müssen einen Jahresumsatz von mindestens 500 Millionen haben. Das wird bei Remondis vermutlich zutreffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, sozusagen, wie die Umsatzlage bei denen ist. Und von daher können sie eigentlich nur sehr kleine Zukäufe machen. Also alles, was unter 5 Millionen ist, das können sie problemlos zukaufen. Aber 5 Millionen ist natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig viel, sagen wir, für ein Unternehmen. Denn sobald das Zielunternehmen, was ja gekauft wird, über 5 Millionen Umsatz hat, muss eigentlich Remondis das anmelden und muss das Kartellamt sich das auch ansehen. Solange das kleine Unternehmen sind, relativ entspannt gesehen, weil man dann sagt, das ist jetzt nicht, die sind eben nicht in der horizontalen Wettbewerbsbeziehung, das sind ja keine direkten Konkurrenten, sondern Leute, die in der Lieferkette sozusagen oder Verwertungskette irgendwie nacheinander geschaltet sind. Da wird das typischerweise großzügiger gehandhabt. Aber eigentlich sozusagen, also wenn sie nicht sehr klein sind, also wenn sie nicht wirklich unter 5 Millionen Jahresumsatz, Millionen Euro Jahresumsatz kommen, dann müssen die angemeldet werden.
Aber wie siehst du generell diese Absicht von Remondis, DSD zu kaufen? Eigentlich war ja mal die Idee von Klaus Töpfer, dass die betroffene Industrie, also vor allen Dingen die Konsumgüterhersteller, nach dem Produktverantwortungsprinzip ein eigenes System aufbauen und dann Entsorger, Recycler etc. nur so als Dienstleister beauftragt werden, dass sie eben nicht Gesellschafter werden sollten. Als das DSD dann kurz vor der Pleite stand, dann sind die ja mit Darlehen, mit Rangrücktritt dann Mitgesellschafter geworden, also sowohl die großen Handelskonzerne als auch die großen Entsorgungskonzerne. Und da sagte eigentlich schon das Kartellamt, es geht nicht und hat dann irgendwas zerschlagen. Kommen wir jetzt wieder in die alte Situation. Entsorger tut sich mit DSD zusammen und wir haben eine Situation wie in den 90ern.
Der Interessenkonflikt ist natürlich offensichtlich, der da entstehen kann, wenn diejenigen, die beauftragt werden sollen, selber auch Anteilseigner sind. Das ist ja, kann man sagen, fast ein klassisches Corporate Governance Problem, wie man das den Studenten immer beibringt in der Vorlesung.
Stimmt.
Man kann sagen, in der Abfallwirtschaft ist das in gewisser Weise nichts Außergewöhnliches, weil die durchzogen ist von dieser Art von Problem. Ja. Aber das macht es natürlich nicht nicht besser, aber das macht uns sonst ja auch immer Sorgen, sozusagen, wenn wir sagen, da sind also in dieser Corporate Governance Literatur, wenn man sagt, Banken, Zulieferer, Abnehmer sozusagen sind große Anteilseigner, dann besteht immer die Gefahr sozusagen, dass die natürlich dann Verträge abschließen zu ihren Gunsten, die aber nicht unbedingt im Interesse der anderen Anteilseigner beziehungsweise der Allgemeinheit in diesem Fall sind. Ich habe das gesehen, du hattest das ja auch schon in der Vergangenheit thematisiert, die Interessenkonflikte, die da immer wieder eine Rolle spielen, Kickback-Verträge etc. Und natürlich sozusagen, das, ich denke von daher, ist das ein Thema. Ich würde davon ausgehen, dass das Kartellamt sowas auch berücksichtigt, tatsächlich, inwiefern da, also nicht im Sinne von, ist da ein Corporate Governance Problem, aber inwiefern kommt es dadurch zu Wettbewerbsverzerrungen? Letztlich ist da noch genug Spielraum, gibt es da genug andere, ebenfalls integrierte möglicherweise Anbieter, die dann im Wettbewerb stehen?
Mhm. Ich meine, lustig ist das schon, auch diese Kickback-Problematik, dass man immer wieder was Neues findet auf diesem Markt, ne? Also wie man quasi fantasievolles Geschäft machen kann. Das waren mal Selbstentsorger oder die Hardcore-Variante war natürlich gar nichts zu machen und Geld zu kassieren, also so das sind so Fantasiemengen, die dann hin und her geschoben wurden, was natürlich dann kriminell ist, aber naja, also nach Auskunft des Milchindustrieverbandes, das ist ja, sagen wir mal, bei einer Anhörung zum Verpackungsgesetz dann gesagt worden, betrifft die Handelslizenzierung mittlerweile 50% des Marktes. Also das bezieht sich dann nicht nur auf irgendwelche Tetra-Packs oder so, sondern generell auch auf andere Artikel. Und das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht, weil du ja zu Recht sagtest, die großen Markenartikler haben natürlich auch eine Macht im Verbund mit den Handelskonzernen, dass die nicht sagen, also pass mal auf, Jungs, ist ja alles ganz nett mit der Handelslizenzierung, aber ihr habt da so Fantasiepreise mit einer Preisliste von, weiß ich was, von 2007. Der ganze technologische Fortschritt in den letzten 10 Jahren wird einfach mal ausgeklammert und wir zahlen völlig überhöhte Gebühren beispielsweise fürs Kunststoffrecycling. Also die müssten doch dann da eigentlich auf den Plan treten oder ist es denen scheißegal?
Ja, das wäre interessant zu sehen, wie die Verträge genau aussehen, tatsächlich. Kriegen die irgendwelche fixen Zahlungen oder sowas? Ich kenne das aus anderen Bereichen des Handels, aus dem Einkauf, die sind ja unheimlich komplex, diese Verträge, die Zulieferer und Händler haben. Das sind ja sozusagen Querzahlungen in alle Richtungen. Regalmieten, Werbekostenzuschüsse, Zahlungskonditionen, Zahlungsziele, also unheimlich komplexe Verträge, die da sind. Und also ökonomisch sind das ja mehrteilige Tarife, wo wir sagen würden. Also nicht so wie in einer kleinen 1x1 der VWL Preis und Menge, sondern der Preis ist eher wie so ein Mobilfunktarif, muss man sich das vorstellen, der aus sehr, sehr vielen Komponenten tatsächlich besteht. Und dann, das hast du ja eben schon gesagt, der Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt, wenn es Geld geht. Deswegen, das ist dann in Isolation immer schwer zu beurteilen, sozusagen. Ich kenne das sehr gut aus dem Bereich eben sozusagen der ganz normalen Zuliefererverträge und da sind die Verträge doch sehr unterschiedlich, die zwischen Händlern und Herstellern ausgehandelt werden, typischerweise.
Mhm. Aber mich hat das schon überrascht, dass einmal jetzt der Gesetzgeber in dem Verpackungsgesetz explizit so ein Kickback-Verbot formuliert hat. Aber du sagst es ja zu Recht, diese Verträge, die ja dann auch in den Herbstgesprächen meistens ausverhandelt werden, sind super komplex. Das geht ja bis hin zu Firmenjubiläen und, ne? Also was da alles mit reinkommt.
Idealeröffnung, alle möglichen Kram. Also wirklich, die sind sehr, sehr komplex.
Ja. Kann man so sagen, ja. Das ist natürlich nochmal schwer zu recherchieren für das Kartellamt, ne? Wie da jetzt, sag mal, Kickback-Leistungen offen.
Ja, es ist unheimlich schwer, in der Tat. Das haben wir schon aus der Sektor zur Untersuchung Lebensmitteleinzelhandel gesehen. Da haben sie das ja gemacht und versucht, irgendwie das zu verdichten letztendlich. Aber man sieht, dass es enorm schwierig ist, eine Vergleichbarkeit herzustellen zwischen den verschiedenen Konditionen. Von daher das Kickback-Verbot, ich kann das verstehen. Sozusagen, das macht ja auch Sinn, ökonomisch zu sagen, da sollen nicht zwei im Vertrag zulasten Dritter letztendlich schließen. Also ob das jetzt die Hersteller oder ultimativ sind es ja die Verbraucher wahrscheinlich, die das alles zahlen, sozusagen zu deren Lasten das dann geschlossen werden würde, der Vertrag.
Am Ende des Tages sind es dann immer die Verbraucher.
Am Ende des Tages sind es die Leute, die es nicht weiter in irgendeiner Weise noch weiterverkaufen, sondern selber konsumieren. Nicht? Die müssen genau. Auch ultimativ tragen.
Ja, also, ja.
Vielleicht ist das auch ein Grund, warum das so lange dauert, diese Untersuchung, weil es eben ja, weil das in keiner Weise trivial ist. Ich weiß nicht, das Dilemma ist ja, du hast es eben so schön beschrieben auch, ja. Man schließt dann so ein Schlupfloch irgendwie und denkt, da hat man, das sieht irgendwie nicht koscher aus, das müssen wir bremsen. Mhm. Aber das ist ja so diese klassische Ölfleck-Theorie der Regulierung, so dass so richtig sauber kriegst du das nicht wieder hin. Du kannst den Ölfleck immer weiter verschmieren, sag ich mal. Das dehnt sich dann tendenziell ja aus, das Problem. Ja, weil es immer wieder, klar, ich meine, das ist wie ein Hase- und Igel-Spiel sozusagen. Es geht immer weiter, nicht?
Ja,
es geht um viel Geld und wenn es um Geld geht, die Leute sind kreativ. Ja, das darf man, auch wenn das nicht zur Kreativwirtschaft offiziell gehört.